Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der 10. Sonntag nach Trinitatis ist traditionell der Israel-Sonntag. Das haben wir ja schon an den Melodien und auch an den Texten gemerkt, die wir gesungen haben. Seit circa dem 16. Jahrhundert gedenkt die christliche Kirche an diesem Sonntag der Zerstörung Jerusalems. Dabei geht es nicht vor allem nur um geschichtliche Erinnerung, sondern das war eigentlich gedacht, so als Warnruf, das Gerichtshandeln Gottes auch ernst zu nehmen. Und sollte eigentlich mehr ein Bußtag sein. Wurde leider aber auch oft in der Kirche benutzt für antijudaistische Auslegungen. Und die alten Texte, die diesem Sonntag zugeordnet waren, das konnte man auch so auslegen. Mit dem Erschrecken über die Ermordung von Millionen Juden in der NS-Zeit hat natürlich auch ein Prozess der Umkehr und der Erneuerung im jüdisch-christlichen Verhältnis begonnen. Und man hat über die Texte für diesen Sonntag nachgedacht. Und schon in der letzten Perikopenrevision von 1978 hat man Texte in den Sonntag mit hinein, das sogenannte Proprium, also die Textauswahl für den Sonntag hineingenommen, die nicht nur der Zerstörung Jerusalems gedachten, sondern auch das Verhältnis von Juden und Christen, das miteinander betrachten. Die neue Perikopenordnung, die wir zurzeit erproben, hat nun dieser Vermischung von Texten, die ja dann zu unterschiedlichen Zielrichtungen unterschiedlich sein konnten, aufgesplittet und bietet jetzt zwei sogenannte Proprien, also Textauswahlen an. Einmal ich nenne ihn mal den grünen Israel-Sonntag. Das ist das Thema das Miteinander von Christen und Juden, das, was uns verbindet. Oder dann auch die zweite Möglichkeit, der violette Israel-Sonntag. Da ist das Thema zum einen die Erinnerung an die Zerstörung Jerusalems, aber vor allem mit dem Akzent des Warnrufes, des Bußes, der Buße. Und die Textauswahl ist so gewählt, dass antijüdische Überheblichkeiten möglichst verhindert werden. Ich denke, an diesem Israel-Sonntag ist es für uns immer wichtig, uns daran zu erinnern, dass wir ja mit Israel verbunden sind, mit den älteren Schwestern und Brüdern. Dass wir die bleibende Erwählung Israels bedenken und in welchem Verhältnis wir miteinander denn stehen, wie wir miteinander leben und was wir voneinander lernen können. So wie der Wochenspruch es ja auch gesagt, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Und wie man unschwer sieht, haben wir heute den grünen Israel-Sonntag. Und zudem gehört als alttestamentliche Lesung ein Text aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, 1 bis 6. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakobs und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nur meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Die Vorgeschichte dieses Textes: Gott hat Israel befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Er hat sie errettet aus der akuten Bedrohung durch die Streitwagen und die große Heeresmacht des Pharaos am Schilfmeer. Er hat sie durch die Wüste geführt bis zum Gottesberg, und jetzt sind sie dort angekommen. Was in den nächsten Kapiteln folgt, das ist der Bundesschluss, die 10 Gebote und so weiter. Das heißt, wir sind an einer Naht- und Gelenkstelle der Heilsgeschichte Gottes und der Geschichte Israels. Und das Thema dieses Textes und das Thema dieser Predigt ist Erwählung. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat, wie es ja schon der Wochenspruch auch sagt. Erwählung, bisschen altertümliches Wort. Ich würde es so sagen. Gott sagt ja. Gott sagt ja, das heißt Erwählung. Und ich muss gestehen, ich kann diesen Text nicht lesen und predigen, ohne sofort den neutestamentlichen Text im Hintergrund zu haben, der die Formulierungen aus 2. Mose 19 wörtlich aufnimmt und von unserer Erwählung in Jesus Christus zum Volk Gottes spricht und uns so in eine Linie mit Israel als Volk Gottes setzt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, da heißt es, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Und wenn man dann genau hinguckt, dann stellt man fest, dass die Übereinstimmungen zwischen den beiden Texten frappierend sind. Oder? Was bedeutet also Erwählung? Was bedeutet das, Gott sagt Ja für Israel und für uns heute? Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Und die erste Frage ist, wen erwählt Gott denn da überhaupt? Was ist das für ein Volk, das sich Gott auserwählt hat, um es in ganz besonderer Weise zu seinem Volk zu machen? Zu wem sagt Gott Ja? Was sind das für Menschen, zu denen Gott Ja gesagt hat und heute Ja sagt? Wenn wir zurückblicken im Alten Testament auf die vorausgehenden Kapitel, was dort über Israel berichtet wird, dann kommt man da ins Staunen und vielleicht auch ins Zweifeln. Kapitel 6, Vers 9. Sie hörten nicht auf Mose. Sie wollten dem, den Gott ihnen ja als jemand geschickt hat, der sie aus der Sklaverei führen sollte, dem wollten sie nicht folgen. Und dann in Kapitel 14 am Schilfmeer, da steht, sie fürchteten sich sehr. Und dann sagen sie zu Mose, sag mal, gab es nicht Gräber in Ägypten? Warum sollen wir hier in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan? Wir haben dir ja schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe. Dann erleben sie diese tolle Errettung durch das Schilfmeer, den Untergang des ägyptischen Heeres. Und direkt in Kapitel 15 nach dem Lobgesang der Miriam kommen sie nach Mara, da ist das Wasser zunächst ungenießbar und das Volk murrte. Murren und Meckern, Klammer auf, Kritisieren und Unzufriedenheit ist ja bis heute in Gemeinden ein Problem, fängt ja damals schon an. Ein Problem, obwohl uns doch Gott so viel geschenkt hat und wir eigentlich dankbar sein könnten. Ich habe vor einigen Jahren mal jemand gefragt, der neu hier in die Gemeinde gekommen ist, was fällt dir eigentlich so auf in Holsterhausen, dass hier so viel gemeckert wird? Klammer zu. Wir sind nicht anders als die damals. Das geht dann weiter in Kapitel 2 bis 3. Die Gemeinde murrte, wären wir doch in Ägypten gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot die Fülle hatte. Wieder Klammer auf, ich glaube nicht, dass die Sklaven so viel Fleisch und Brot hatten, aber früher war sowieso immer alles besser. Und dann geht's weiter in Kapitel 17. Sie haderten mit Mose. Als es nicht sofort Wasser an einer Stelle gab, murrten sie wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir vor Durst sterben? Und dann steht da eine Stelle, Mose schrie zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, dann steinigen sie mich. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man sich das so vor Augen hält, wenn man das liest, dann muss man sich ja wirklich fragen, Gott, hör mal, was soll das mit dieser Erwählung? Solche Leute, solch ein ungeduldiges und undankbares Volk erwählt Gott sich? Gott sagt Ja zu solchen Meckerköppen? Hat er sich das wirklich gut überlegt? Wie kann er nur? Gibt es kein anderes Volk, das sich als besser, als würdiger erweist, beziehungsweise vielleicht sogar kulturell viel weiter ist als diese Schaf- und Ziegenhirten damals? Irgendwie, finde ich, können wir immer nur darüber staunen, welche Leute sich Gott erwählt. Staunen darüber, zu wem Gott Ja sagt. Verdient hat das keine und keiner. Auch die Adressaten des ersten Petrusbriefes, an die sich dieselben großartigen Zusagen wie an Israel ja richten, waren keine Leute, die irgendwie besser waren oder starke Glauben zählten. Nein, am Anfang des ersten Petrusbriefes, da steht an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, also Gebiete in der heutigen Türkei. Das waren nicht große Gemeinden mit prachtvollen Gebäuden, die in der Gesellschaft anerkannt waren. Nein, das waren kleine Grüppchen, die sich in Häusern trafen und denen der gesellschaftliche Gegenwind gewaltig ins Gesicht pustete. Eine Minderheit, die verunsichert, ängstlich und ohne viel Selbstwertgefühl war. Ein Ausleger schreibt zum ersten Petrusbrief, wenn man den ersten Petrusbrief liest, schreibt er, habe ich den Eindruck, dass wir nach fast 1700 Jahren Geschichte im sogenannten christlichen Abendland dieser frühchristlichen Situation wieder näher kommen. Eine Volkskirche gibt es kaum noch, weil das Volk längst nicht mehr kirchlich ist. Christen, die ihren Glauben leben, sind in unserer Zeit nicht mehr die Regel, sondern die Ausnahme. Und ich finde, der Kollege hat recht. Wir Christen werden immer mehr zu einer Minderheit, die gesellschaftlich immer weniger in Erscheinung tritt und wahrgenommen wird. Wie viel Einfluss haben die Kirchen überhaupt noch? Werden sie eigentlich noch gehört von den Politikern, wenn sie was sagen? Da schwindet doch alles dahin. Und wie ernst nimmt man uns als Christen in unserer Umgebung? Manchem ist das ja schon richtig peinlich, wenn rauskommt, was man Sonntagvormittags tut. Es ist zwar selten, dass es direkte Angriffe gibt, aber mitleidige Blicke, die sind nicht so selten. Das Selbstwertgefühl kriegt wieder neue, tiefere Risse. Aber diesen verunsicherten Christen damals wie heute wird gesagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Es ist doch erstaunlich, welchen Menschen Gottes Erwählung gilt. Unbegreiflich eigentlich, zu wem Gott Ja gesagt hat und das immer wieder tut. Vorgestern hatten wir in der fortlaufenden Bibellese Matthäus 10 die Berufung der 12 Jünger. Als ich die Namen gelesen habe und mir diese Personen da so vor Augen gehalten habe, habe ich gedacht, was hat er sich da für eine Truppe ausgesucht? Ne? Eine Gurkentruppe könnte man sagen, ja. Jeder Verantwortliche eines Fußballvereins würde gefeuert, wenn er solche Graupen als Spieler für die neue Saison einkaufen würde, ja? Wie soll mit solchen Typen das Saisonziel erreicht werden? Die haben noch gar keine Erfahrung und keine Kenntnis in Bezug auf die Herausforderungen und Aufgaben. Das war einfachstes, ungebildetes Volk. Fischer, Bauern, ob die überhaupt lesen und schreiben konnten. Und die sollten Boten Gottes sein. Und was für Typen? Petrus, große Klappe, nichts dahinter. Auf der einen Seite Matthäus, der Zöllner, der Kollaborateur mit den Römern. Auf der anderen Seite Simon, der Zelot aus den terroristischen Szene, die Anschläge gegen die Römer machten. Wie soll das zusammengehen im Team? Geht das überhaupt? Ganz zu schweigen von Judas, dem Verräter. Aber liebe Schwestern und Brüder, genau diese Leute, die durch alle Eignungstest, Assessment Center und andere Auswahlverfahren durchgefallen werden, weil sie die nötigen Voraussetzungen einfach nicht mitbringen. Genau diese Leute hat Jesus sich ausgesucht. Und genau zu solchen Leuten sagt Gott Ja. Das finde ich zum Kopfschütteln, aber auch zum Freuen. Wenn er zu denen Ja sagt, welch ein Trost, dann sagt er ja auch Ja zu dir und mir. Wenn Gott mit solchen Leuten etwas anfangen kann, dann auch mit dir und mir. Wer die Facebook-Seite unserer Gemeinde in der letzten Woche angeklickt hat, hat dort folgenden Text gesehen, den ich von der Seite eines Kollegen übernommen habe und eingestellt habe, zugegebenermaßen, bevor ich mir klar war, dass er zur Predigt passt. Jakob war ein Manipulierer. Petrus war ein Feigling. David hatte eine Affäre, Noah hat sich betrunken, Jona rannte weg von Gott, Mose stotterte und war impulsiv, Paulus war ein Mörder, Gideon war unsicher, Miriam war eine Schwätzerin, Martha machte sich um alles Sorgen, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. Und dann darunter, Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufung. Gott sagt ja. Gott sagt ja auch zu dir und mir, trotzdem er uns kennt, trotz aller unserer Fehler und Schwächen, unseren Macken und Widerborstigkeiten. Gott sagt ja ohne Vorbedingungen, ohne dass wir etwas dafür geleistet haben. Wir könnten ihm auch überhaupt nicht genügen, so wie es im Römer 3,23 steht. Und ich zitiere mal die schöne alte Luther-Übersetzung, weil sie so schön schräg ist. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt, wir leben alle ohne Gott, sind von ihm getrennte Sünder. Niemand von uns kann Gott etwas bieten. Wir stehen vor ihm mit leeren Händen. Und wenn wir irgendwas in den Händen haben, dann sind das nur die Scherben unseres Lebens. Und trotzdem sagt Gott ja. Gottes Erwählung gilt uns, so wie diesem störrischen Volk Israel, so wie diesen ungeeigneten 12 Jüngern, den verunsicherten Christen in Kleinasien und vielen anderen Typen in der Bibel und Kirchengeschichte. Gott sagt ja. Und was bedeutet das jetzt für uns? Wozu erwählt Gott? In 2. Mose 19, da heißt es, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und in 1. Petrus 2, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Und wir stellen fest, da sind viele klare Querverbindungen. Die schauen wir uns mal nacheinander an. Mein Eigentum im Alten Testament entspricht dem Neuen, das auserwählte Geschlecht, das Volk des Eigentums. Das heißt, Gott sagt, ihr gehört zu mir. Du bist mein. Für immer. Denn was zu mir gehört, was mein ist, das kann auch niemand mehr aus meiner Hand reißen. Du gehörst zu mir für immer. Uns kann nichts mehr trennen. Für immer. Auch wenn dein Gefühl etwas anderes sagt, selbst wenn du von mir wegläufst, du gehörst zu mir, zu meinem Volk. Dies Bürgerrecht kann dir niemand nehmen. Bei mir hast du nicht Asyl, sondern Bleiberecht. Für immer. Du bist Teil meines Volkes, mein geliebtes Kind, für immer. Und dann sind wir erwählt, ein heiliges Volk zu sein. Heilig, biblisch, bedeutet ausgesondert, das, was zu Gott in Gottes Bereich gehört. Also heilig bedeutet nicht irgendwie etwas, was besser oder gut ist oder besonders gut oder besser als anderes. Nein, weil es von Gott akzeptiert ist und für ihn ausgesendet, ist etwas heilig. In der christlichen Lehre hat man oft von der Heiligung gesprochen und was wir dazu beitragen könnten oder müssten. Liebe Schwestern und Brüder, zur Heiligung können wir nichts beitragen, das ist Quatsch. Wir sind nicht heilig, weil wir immer heiliger werden oder besonders heilig leben. Nein, wir sind heilig, weil Gott uns heilig macht. Und es kommt noch besser. Wir sind erwählt, ein Königreich von Priestern oder die königliche Priesterschaft zu werden, zu sein. Da stehen im Endeffekt gleiche Formulierungen, kommt immer darauf an, wie man es übersetzt. Vielleicht ist das für uns am unklarsten, was soll das bedeuten, königliche Priesterschaft. Aber hier wird beschrieben, was wir, liebe Schwestern und Brüder, in Gottes Augen sind. Könige und Priester. Das heißt, wir sind Führungspersönlichkeiten und mit allen Vollmachten ausgestattete Vermittler Gottes. Könige haben ja nicht nur großes Ansehen, sondern auch unbegrenzte Befugnisse und Vollmachten. Einen größeren Ehrentitel gibt es in einem Volk, in einem Staat nicht. Das heißt, wir stehen vor Gott in höchsten Ehren. Und Priester, wenn man zum Beispiel mal ins Alte Testament schaut, Priester sind Mittler. Sie stehen zwischen Gott und Menschen. Priester bringen zum Beispiel im Tempel die Anliegen des Volkes, die Anliegen Einzelner vor Gott. Sie treten vor Gott stellvertretend für andere ein. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung, Priester geben Gottes Weisung an das Volk weiter. Vor allem, wie es im Alten Testament heißt, sie legen Gottes Segen auf das Volk. Priester segnen, sind Segensträger. Das heißt, wir als von Gott Erwählte, wir sind Gottes Stellvertreter in der Welt und die Stellvertreter der Menschen für Gott. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal klar gemacht hast. Gott hat dich erwählt. Gott sagt ja. Und du bist ein Priester, eine Priesterin. Priester, das ist unsere Aufgabe. Dazu sind wir von Gott erwählt, sein Segen, seinen Wort in die Welt zu bringen. Und gleichzeitig dürfen wir vor ihn treten und für andere vor ihm eintreten und für sie bitten. Wer für andere betet, tut Priesterdienst. Wer vor Gott Namen nennt, tut Priesterdienst. Wer Sorgen, Nöte, Krankheiten, Probleme anderer vor Gott ausbreitet, tut Priesterdienst. Fürbitte ist der eine wichtige Teil unseres Priesterdienstes und das andere ist Segnen. Wer anderen freundlich begegnet, tut Priesterdienst. Wer andere lobt, tut Priesterdienst. Wer andere, die traurig sind, in den Arm nimmt, vielleicht mit ihnen weint, tut Priesterdienst. Den Segen Gottes zu den Menschen bringen. Das heißt, mit uns und durch uns will Gott bei diesen Menschen ankommen. Wir dürfen seinen Segen, den wir selbst empfangen haben, überreich empfangen haben, verbreiten und weitergeben. Wir sind berufen, für andere Segen zu sein. Welch eine Würdigung. Eine Ehre, die Gott uns in dieser Erwählung zuspricht. Und zum Schluss, all das, dass wir sein Eigentum sind, dass wir heilig sind und gewürdigt zu Königen und Priestern, all das ist Gottes Werk. Sein Heilshandeln geht unserer Erwählung voraus. Wir lesen im 2. Mose 19, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Die Erinnerung daran, was Gott vorher getan hat. Er hat das Volk befreit und bewahrt. Und in 1. Petrus 2 heißt es in Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das sind Zitate aus dem Buch des Propheten Hosea und wir werden damit daran erinnert, dass wir hier, wie wir biblisch gesehen, eigentlich Heiden sind, beziehungsweise nicht zum Volk Gottes gehören oder ist jemand hier von uns als Jude oder Jüdin geboren, dass wir allein durch Jesus Christus Zugang haben, wie wir einst sein Volk waren und jetzt zum Volk dazugehören. Auch wir gehören zum Volk Gottes. Das ist pure Gnade. Allein aus Gnaden sind wir das, was wir sind. Das Fazit: Gemeinsam mit Israel können wir am Israelsonntag darüber staunen und froh und dankbar sein. Gott sagt ja. Gott erwählt uns. Gott macht uns heilig. Wir gehören für immer zu ihm und sind sogar gewürdigt, königliche Priester und Priesterinnen zu sein. Ist das nicht wunderbar? Amen.